2 auf 1. 2 Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema Liebe.
Und es gibt Menschen, die sammeln Tiere. So viel Tiere, dass sie im Prinzip als Tiermessis gelten könnten. Das heißt Animal Hoarding, wenn Menschen Tiere mehr lieben als Menschen. Und darüber werden wir selbstverständlich sprechen. Also wir, das sind Sven, ich, 3 Okapis und 2 Zwerghamster.
So sieht's aus. Außerdem sprechen wir über das, was ich gerade schon kurz erwähnte, über Playfight, also liebevolles Prügeln. Es gibt doch tatsächlich Pärchen, die hauen sich mehr oder weniger doll auf den Kopf, bevor sie dann miteinander kuscheln. Warum das so ist, das werden wir hoffentlich erfahren.
Das ist richtig. Und wir haben mit einem Mann gesprochen, der sehr lange recherchiert hat. Und zwar über polyamoröse Liebe. Also, wenn man mehr als einen Menschen liebt und die anderen aber in der Regel auch Bescheid wissen und das als Gegenentwurf zur Monogamie leben. Ja, seien Sie gespannt.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden 2 auf 1.
Sind wir mal ehrlich, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es um die Liebe geht, und das tut es ja heute Vormittag, dann haben wir ziemlich fixe Vorstellungen. Also, ein Mensch liebt einen anderen, basta. Die beiden werden gemeinsam glücklich und verbringen im besten Fall den Rest des Lebens mit gemeinsam. Monogam eben, wenn es nicht klappt, sucht man sich einen anderen danach. Dass das nicht immer so sein muss und wir uns vielleicht sogar zukünftig viel mehr mit polyamoröser Liebe beschäftigen werden, das hat der Autor Friedemann Karich in seinem Buch Wie wir lieben vom Ende der Monogamie aufgearbeitet und er ist jetzt am Telefon. Wunderschönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Also der Buchtitel ist erstmal gewagt. Das ist wahrscheinlich sehr gut für die Auflage. Die Frage ist, es ist wirklich schon so weit, dass wir das Ende der Monogamie in Sicht haben?
Ja, es heißt ja nicht zu Unrecht vom Ende der Monogamie. So rede ich mich auf jeden Fall immer raus. Also ich erzähle im Buch Liebesgeschichten vom Ende der Monogamie. Ich behaupte auf keinen Fall, dass die Monogamie jetzt abgeschafft wird wie ein altes Handy, wo man keinen Stecker mehr dazu hat oder so.
So das Übliche, wenn jemand Lust hat auf mehr als Monogamie, dann ist es, weil er sich in jemand Neuen verliebt und den Alten nicht aufgeben möchte. Und für den Alten ist es aber ganz doof. Das ist doch der Klassiker.
Ja, das passiert leider oder zum Glück, je nachdem, relativ oft, dass man mit einem Menschen glücklich ist oder war eine lange Zeit, auf Jahre. Und irgendwann merkt man, ja, der ganz große Zauber ist weg. Und das ist auch völlig normal. Das ist einfach eine biologische Konstante, dass sich da was verändert. Auch das kann man ganz genau messen in der Ausschüttung. Dopamin, Adrenalin, diese Rauschdrogen, die körpereigenen, die fahren zurück nach 2 bis 4 Jahren, sagt die Wissenschaft. Und dann übernimmt so eine Nähe und eine Vertrautheit, was ja auch an sich nicht Schlechtes ist. Nur ist man dann eben sozusagen anfällig dafür, sich wieder in jemand Neues zu vergucken. Und das ist erstmal ganz wichtig, das zu erkennen, dass es nichts unbedingt mit der Beziehung zu tun hat oder mit einem selber, dass man nicht böse ist oder untreu, sondern das ist halt, so sind wir halt nun mal einfach gestrickt. Und dann ist eben die Frage, was macht man? Geht man fremd? Glaube ich, ist die schlechteste Option, weil die unehrlichste. Hält man sich zurück? Geht, weil so wird es irgendwie aus. Oder sucht eben Weg, dass man sagt, in der Beziehung zusammen, wir kennen uns jetzt so lange, wir waren auch so lange glücklich miteinander, wir haben was aufgebaut, was wir nicht aufgeben wollen. Aber wir wollen eben auch noch weiterschauen. Wir sagen einfach, die sexuelle Exklusivität, die unsere Beziehung so standardmäßig definiert, ist nicht die Grenze, die für uns so entscheidend ist. Und dann wird es eben spannend.
Woher kommt denn jetzt diese Idee? Also woher kommt das, was wir im Kopf haben, von dem wir eigentlich erwarten, dass es so doch schön wäre, dass man nur einen Menschen hat und auch immer glücklich mit dem ist und der alle Bedürfnisse von einem befriedigt und das dann auch noch umgekehrt? Woher kommt die Idee?
Ja, das ist eine große Idee und auch eine schöne Idee, dass ein Mensch für mich das ganze Leben lang reicht auf allen Ebenen. Die ist relativ jung. Also diese Idee ist eine Erfindung wie das Auto. Die, sagen wir mal, ist 150, 200 Jahre alt, das sogenannte romantische Liebesideal. Und danach leben wir heute alle. Die fußt natürlich noch tiefer. Vor 10 bis 20.000 Jahren hat sich der Mensch niedergelassen, angefangen Ackerbau zu betreiben. Und dann war das auch eine sehr geschickte, sozusagen evolutionäre Strategie, um große Gesellschaften aufzubauen, auf den Schultern dieser Familie, dieses Vater-Mutter-Kind-Modells. Das war sehr wichtig. Die hat uns sozusagen zum Mond fliegen lassen. Aber diese Idee oder dieses Modell hat uns auch unheimlich geknechtet, weil ganz, ganz lange, bis bis noch vor, naja, sexuelle Revolution, die 60er, 70er, waren sehr viele Menschen sexuell sehr unfrei. Vor allem Frauen waren extrem unterdrückt und hatten zu tun, was die Gesellschaft ihnen vorgesagt.
Jetzt hast du für dein Buch viele Leute getroffen, dir viele Modelle angeguckt, wie das gehen kann, polyamorös zu lieben. Welche funktionieren denn gut?
Es gibt nicht das gute oder das funktionierende Modell. Das muss schon jeder für sich selber rausfinden. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, man kann es herausfinden. Es ist gar nicht so schwer, wie man immer denkt. Und ich glaube, es funktioniert immer dann. Und das habe ich gelernt, weil ich sehr viele Menschen getroffen habe, die mir eben ihre Liebesgeschichte erzählt haben. Es funktioniert immer dann, wenn man eine feste gemeinsame Basis hat, wenn man sich wirklich liebt und schätzt und vertraut und kommunizieren kann. Also eigentlich all das, was jeder Paartherapeut, egal in welchem Modell, uns immer sagt, was man tun soll. Redet über eure Wünsche, öffnet euch, macht euch auch mal verletzlich, sagt, hey, Schatz, ich weiß, das ist jetzt nicht ganz einfach, aber wir müssen das irgendwie besprechen. Es ist in jedem Fall besser, als es immer zu unterdrücken und vielleicht eine große Liebe, die noch lange hätte halten können, aufzugeben oder aufs Spiel zu setzen durch irgendeine Affäre oder einen Betrug oder auch nur durch eine sexuelle Deprimierung, dass einfach in der Kiste auf gut Deutsch nichts mehr läuft. Denn das ist ja sozusagen eine Standardsituation unserer Beziehung. Man muss ja nur in jede beliebige Frauen- oder Männerzeitschrift gucken und dann stehen da 10 Tipps, dass es im Bett wieder so richtig läuft mit ihrem Partner. Also das kann ja nicht irgendwie sein, dass wir da immer Flickschustern und uns auf Sextoys verlassen, anstatt mal ein bisschen den Horizont zu erweitern und zu sagen, wir gehen jetzt den Weg mal zusammen und gucken, wie weit wir kommen.
Über polyamorose Liebe und dass wir zum Glück auch trotzdem noch monogam lieben dürfen, sprachen wir mit dem Autor des Buches Wie wir lieben vom Ende der Monogamie, Friedemann Karich. Vielen Dank dafür. Und hier kommen die Blues Brothers mit Ray Charles, Shake Your Tail Feather. Haben Sie Haustiere, liebe Hörerinnen und Hörer, und lieben Sie diese? Natürlich, werden Sie jetzt sagen, tun wir ja auch, ist ja klar. Soweit so normal. Aber hatten Sie schon mal den Gedanken, je mehr Menschen ich kennenlerne, desto mehr liebe ich meine Katze? Dann sollten Sie vielleicht schon mal die Alarmglocken angehen, denke ich. Warum liebt manch einer Tiere mehr als Menschen und welche Folgen kann das haben? Das besprechen wir jetzt mit der Biologin Ursula Bauer von Aktion Tier e.V. Wunderschönen guten Morgen, Frau Bauer.
Guten Morgen, hallo.
Guten Morgen, Frau Bauer. Ich habe meine Tiere auch immer geliebt. Ab wann wird denn so eine Tierliebe problematisch?
Also ich würde sagen, wenn sie nicht auf Gegenseitigkeit beruht, das ist ja in jeder Beziehung so, aber letztlich und endlich auch, wenn es den Tieren nicht mehr gut geht. Also wenn man aus egoistischen Gründen einfach nicht mehr mitbekommt, dass die Tiere leiden, die man da so hält.
Bringen Sie uns mal ein plastisches Beispiel. Also ich meine, es ist ja ganz schwer rauszukriegen, ob mich zum Beispiel meine Katze genauso liebt, wie ich sie jetzt oder mein Hund.
Genau, und der Verdacht liegt nahe, dass sie eigentlich bloß ein Dosenöffner sind. Aber ich möchte den ganzen Menschen nicht die Hoffnung rauben, dass sie vielleicht doch geliebt werden. Letztlich und endlich muss man sich immer über die Motive seiner Tierhaltung im Klaren sein. Wenn die rein egoistisch sind, ich möchte nicht alleine sein, ich möchte einen Hund im Bett haben, ich möchte damit angeben, ich möchte mein Selbstwertgefühl mit einem Kampfhund zum Beispiel am anderen Ende der Leine aufwerten, dann wird es problematisch. Aber letztlich und endlich ist kaum jemand ehrlich genug, sich selbst zu sagen, ich bin eigentlich ein defizitärer Arsch und brauche ein Tier, um glücklich, nicht einsam und irgendwas darzustellen. Also
ja, ne? Gut, jetzt kann man sich ja vorstellen, ich zum Beispiel, um hier keine Hörerinnen und Hörer zu beleidigen, also ich defizitiere Arsch, zum Beispiel besorge mir eine Katze, von der ich natürlich intellektuell genau weiß, dass sie mich überhaupt nicht so liebt, wie ich sie, weil Katzen lieben Menschen einfach nicht. So, aber ich kuschel mit ihr, ich stelle ihr Futter hin, ich lasse sie in meinen Garten, also ich behandle sie einigermaßen gut und katzengerecht, irgendwie sie hat alles, was sie braucht. Und dann kann ich mir die Illusion weitergeben, dass sie eigentlich doch total, mich total gerne mag und andere Menschen ihr nicht ganz so lieb wäre. Dann ist doch, sagen wir mal, für beide Seiten alles in Ordnung, auch wenn man sich auf defizitäre Art bescheißt. Jetzt gibt es aber Menschen, die auch noch massenhaft Tiere sammeln, um irgendwie mehr Tierliebe zu empfinden. Animal Hoarding, erzählen Sie uns darüber doch mal ein bisschen.
Ja genau, das sind meistens auch Menschen, die das auch noch als Tierschutz empfinden, was sie da machen, nämlich alle möglichen Tiere aufzunehmen, Tiere zu sammeln, Tiere zu horten, weil nichts anderes bedeutet dieser Begriff. Animal Hoarding kommt aus dem Amerikanischen und verlieren dabei jedes Maß. Und Psychologen sagen auch, dem liegt eine Wahrnehmungsstörung zugrunde. Also ein bisschen mehr als der pure Egoismus, der vielen Tierhaltungen anhaftet, ist das auch sowas wie, ich kriege überhaupt nicht mit, dass das alles zu viel ist, dass mein Leben den Bach runtergeht, dass es immer mehr Tiere werden, dass ich keine Möglichkeit eigentlich mehr habe, die adäquat zu versorgen. Irgendwann reicht das Geld nicht mehr, Strom wird abgestellt, es werden immer mehr Tiere. Irgendwann reicht das Geld nicht mehr, kann kein Futter mehr besorgen. Ich isoliere mich zunehmend, weil wer möchte jemanden besuchen, der 100 Katzen hält oder 120 Hunde irgendwo zusammenpfercht. Das ist nicht angenehm und von daher ist das ein Teufelskreis, der auf Kosten der Tiere geht, aber letztlich und endlich auch ein krasses menschliches Schicksal im Hintergrund hat. Ne?
Frau Bauer, ich denke, dass viele von uns schon mal so ein Katzenhaus oder eine Katzenwohnung in der Nachbarschaft irgendwie zumindest gesehen haben. Was macht man da, wenn man jetzt sagt, ich möchte den Tieren, aber gerne auch den Menschen helfen? Mischt man sich da ein?
Ja, natürlich. Also das Beste wäre natürlich, sofort Bescheid zu sagen, entweder beim zuständigen Veterinäramt oder eben beim Tierschutz. Dann kann man immer irgendwas machen. Für die Leute, für die Menschen, die betroffenen Animal Hoarder, kann man in der Regel nur etwas tun, wenn sie dazu bereit sind. Also sie können keinen wider seines Willens in die Psychiatrie einweisen. Das geht höchstens mal, wenn zum Beispiel das Veterinäramt die Tiere beschlagnahmt, also die Tiere dem Halter weggenommen werden und der dann für ein paar Tage eben psychologisch betreut wird. Aber wenn der sagt, ich sehe überhaupt kein Problem, ich habe kein Problem, dann kann man dem keine Therapie aufzwingen. Es wird auch schwierig. Man setzt das immer so in die Gegend des Messi-Syndroms, also dieses krankhafte Sammeln von Gegenständen. Und das lässt sich auch schwer therapieren. Es gibt wenig Psychologen, Psychiater, die sich mit diesem Phänomen auskennen und sich das zutrauen. Also selbst wenn derjenige sagen würde, ja Mann, ich bin krank, irgendwas ist mit mir, gäbe es wenig Möglichkeiten, das zu therapieren. Das ist wirklich noch ein Manko bei uns.
Die Queen liebt ihre Corgis auch zu sehr, aber dann kann man davon ausgehen, dass die anständig versorgt werden. Das ist nicht immer so und manchmal geht die Liebe zum Tier sehr zu weit. Darüber sprachen wir auch über das sogenannte Animal Hoarding mit der Biologin Ursula Bauer von Aktion Tier e.V. Mehr über ihre Arbeit und die Arbeit des Vereins gibt's unter www.aktiontier.org. Vielen Dank, Frau Bauer.
Danke, Frau Bauer. Schönen Sonntag.
Danke Ihnen ebenso. Tschüss.
Ciao. Und wieder erwarten durfte ich ganz exquisite Liebesknochen verkosten, also wieder erwarten, dass sie auch lecker waren, für mich jedenfalls, denn die Eclairs oder eben berlinerisch Liebesknochen sind etwas, das ich bisher nicht mochte, jetzt aber habe ich die aus dem Berliner Café Zucker probiert, die sind wirklich, wirklich exzellent und wir haben den Mann am Telefon, der mir eigentlich Rede und Antwort stehen sollte, warum man so einen Mist backt und jetzt muss er mir erklären, wie man diese genialen Köstlichkeiten macht. Guten Morgen, Herr Stamp.
Hallo, Herr Stamp.
Guten Morgen.
Herr Stamp, wenn man jetzt so einen Klassiker anfasst, wie eben das Eclair, also die Berliner Liebesknochen, macht man sich da nicht auch Feinde, wenn man da anfängt, dran rumzuarbeiten?
Das mag sein, allerdings bekomme ich davon nicht so viel mit. Ich bin ja nur hinten.
Sehr schön.
Wie sehen die Leute im Verkauf aus? Haben sie viele blaue Flecken bei Ihnen?
Nö.
Also,
das ist alles gut. Es ist halt immer wieder spannend, sich selber neu zu erfinden. Mhm. Das ist einfach eine tolle Sache und bei Eclairs ist es einfach super möglich, weil man hat so viele Möglichkeiten.
Ja, aber das Erste, was Sie ja schon mal gemacht haben, ist, Sie haben ja den Teig auf das absolute Minimum reduziert, wofür ich sehr dankbar bin, oder?
Genau.
Mochten Sie den klassischen Liebesknochen selbst auch nicht?
Es gibt sehr viele verschiedene Rezepte. Das ist sehr wichtig, dass man ein bisschen probiert und den richtigen Weg findet, dass es kommt immer darauf an, was man selber gerne mag. Mhm. Und beim Eclair spielt halt die Creme eine ganz große Rolle. Und dass der Teig trotzdem knusprig ist und frisch gebacken. Und dass man halt trotzdem dieses Röstaroma noch hat.
Okay, jetzt helfen Sie mal einem Laien. Wie macht man so ein Eclair? Also wie genau, was sind die Arbeitsschritte? Also ich habe den Teig, der sieht ja so aus, als wäre der irgendwie gespritzt oder so. Oder was passiert damit?
Ja genau, das ist mit einem Spritzbeutel aufgespritzt. Mhm. Und das funktioniert so, dass man quasi das Mehl, nicht so wie bei anderen Sachen, im Ofen quasi arbeiten lässt, sondern man macht es schon im Topf, lässt man das Mehl quellen. Das heißt, man röstet es ab, das ist eine Röstmasse quasi.
Ja.
Und das wird so ganz schmierig. Also da ist Wasser, Butter, Zucker, eine Prise Salz mit drin. Und man röstet es vorher schon ab, dass das Mehl quasi vorher schon seine Fähigkeiten ausschöpft. Mhm. Und dann wird es aufgespritzt und gebacken.
Und dann kommt erst die Creme rein?
Genau.
Das heißt, man macht große Töpfe voll gigantischen Mengen extrem gutem Schmatter und das, was man nicht beim Machen schon weggenascht hat, das kommt dann in den Teig.
Genau.
Sehr gut.
Also ähnlich wie beim Berliner quasi, wird die Creme quasi später rein gespritzt.
Mhm. So, jetzt gibt es ja eine Sache zwischen, ja, sehr gut und noch ziemlich gut, aber so dieser normale Standard-Eclair beim Berliner Bäcker. Warum ist der so, wie er ist? Also der Teig ist immer irgendwie pappig, es ist wenig Füllung drin, das Ding ist so, weiß ich nicht, so lieblos. Also liegt es daran, dass der industriell hergestellt wird oder nur einmal alle 4 Wochen gebacken? Können Sie uns darüber was sagen?
Also definitiv industriell oder keine Mühe geben oder Produktkosten.
Okay.
Also billig muss er sein, damit ein bisschen Marge bleibt.
Ja. Also man kann entweder Milch oder Wasser hernehmen. Wenn man nur Wasser hernimmt, schmeckt es natürlich auch demnach. Mhm. Und dann kommt es natürlich darauf an, macht man das jeden Morgen frisch oder backt man die einmal, packt die in den Froster und macht dann jeden Morgen nur die Creme rein.
Und Sie machen immer alles frisch, ne? Das ist auch der Grund, warum Sie gar nicht zu unserem Studio kommen konnten, weil Sie jetzt gerade in der Backstube stehen.
Genau. Also ich stehe jetzt nicht in der Backstube, aber gleich wieder.
Aber gleich wieder, okay.
Ja, man hätte sonst irgendwas klappern gehört im Hintergrund, das glaube ich auch.
Genau.
So, jetzt erzählen Sie mal, was ist denn Ihrer Meinung nach der abgefahrenste Liebesknochen, den Sie derzeit im Angebot haben bei sich?
Der abgefahrenste ist, denke ich mal, Banane-Karamell.
Banane-Karamell haben wir probiert, ja, das ist so ein bisschen, also ging in die Richtung Bananasplit, hatte ich so den Eindruck vom Geschmack, also war so ein Kindheitsflash.
Weil es auch nach Banane geschmeckt hat.
Ja, und nach Split.
Ja, ich denke, das ist so normal, wenn man irgendwie so ein Bild im Kopf hat, dass einen sowas gleich daran erinnert.
Ja.
Aber Banane ist ja jetzt nicht so üblich in der Konditorei, also das ist schon was Exotisches, aber ich finde, das ist ganz gut gelungen mit dem Karamell. Mhm. Und
Können wir bestätigen, es ist ganz gut gelungen. Herr Stamp, jetzt müssen Sie uns natürlich noch, es gibt ja so Maße, wenn wir über so Bäckermodels wie Ihren Liebesknochen da sprechen. Also wie viel muss man anlegen für so ein zuckriges Gold? Und wie viel Eclair erfüllen so den Tagesbedarf eines erwachsenen Menschen? Ich nehme an, 1,5 an Kalorien jetzt?
Also das kommt immer darauf an, was man dann isst. Vielleicht Rhabarber ist vielleicht ein bisschen leichter.
Aha.
Da kann man dann vielleicht auch mal noch ein zweites nehmen.
Okay.
Aber jetzt Banane, da reicht dann vielleicht sogar auch eins.
Also, okay. Ja.
Genau.
Was kosten die Eclairs bei Ihnen im Kaffeezucker so ungefähr?
3,90 €.
3,90 €, echte Handarbeit, frisch zubereitet und leckere Füllung und vor allem so ein Ding macht satt.
Ja. Genau.
Das, so satt werden sie vom Döner nicht.
Naja, genau. Lieber für 3,90 € was richtig Leckeres essen, als für 1 € irgendwas, was einen ekelt. Oder würde ich jetzt mal sagen.
Absolut richtig.
Ne? Genau. Also, wenn Sie zufällig in Wilmersdorf unterwegs sein sollten und nichts gegen süße Dinge haben wie einen Liebesknochen, dann könnten Sie in das Café Zucker gehen. Das finden Sie in der Emserstraße 25. Einen, den Sie nur finden, wenn Sie sich nach hinten in die Küche durchbeißen. Das ist wahrscheinlich Konditormeister. Wie ist der richtige Titel, Herr Stamm?
Ich bin noch kein Konditormeister, ich bin nur Geselle, aber wird noch.
Ein Geselle, der jetzt schon Meisterliches am Eclair verrichtet. Bernhard Stamm, vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Stamm. Tschüss.
Ich danke Ihnen. Tschüss.
Unser Thema heute Vormittag ist immer noch Liebe.
Das stimmt. Und unser 18-köpfiges Redaktions- und Autorenteam hat mir aufgeschrieben, dass ich jetzt sagen soll, dass jeder ein bisschen das Bedürfnis hat, sich zu prügeln oder ein bisschen zu rangeln.
Hatten wir für ein Problem, unser Redakteur?
Gar nicht. Aber zumindest ganz viele Leute aus unserer Redaktion und unserem Autorenteam haben das Bedürfnis, sich zu prügeln oder zu rangeln. Ich persönlich wäre ja nur Liebe. Aber vielleicht gibt es ja jetzt etwas, was auch die zusammenbringt, die Liebe wollen und die Rangeleien wollen. Denn es gibt etwas, das heißt Playfight. Hierbei wird vorgeblich, liebevoll geprügelt. Wie das funktionieren soll, ob das wirklich glaubwürdig ist, das wollen wir jetzt besprechen mit 2 absoluten Profis. Ich habe noch kein Gewicht gekriegt, das finde ich schon mal schön.
Ja.
Und zwar mit
Playfight-Trainer
Dominik Mattner und mit Playfighterin Silke Lachnit. Guten Morgen,
Hallo,
Silke und
beiden.
Dominik.
Schön, dass
So, jetzt mal ganz kurz die professionelle Definition von Playfight, Dominik. Was genau ist es?
Der Playfight ist für mich eine Form von Kontakt.
Aha.
Also, aber kraftvoll.
Ja.
Man kommt zu zweit zusammen und probiert sich gegenseitig aneinander aus, macht verschiedene Halte und
Halte heißt, man hält inne?
Nee, nein.
Halte Griffe? Ja, halte okay, Griffe. Alles klar.
Ja. Was auch immer. Also das ist ziemlich frei in dem, was passieren kann.
Machen das immer Pärchen miteinander? Also ist die Paarung auch immer Mann-Frau? Oder ist es eigentlich völlig egal, da können sich auch 2 Kumpels finden? Oder ist die Liebe dabei ganz wichtig? Also Liebe und Erotik, sage ich jetzt mal.
Nee, das ist völlig egal.
Ja. Also ich könnte jetzt mit Daniel hier los Playfighten und das wäre, wir wären jetzt kein ungewöhnliches Playfight-Pärchen bei euch.
Gut, ich, also was mich natürlich interessiert, auch so ein Hintergrund, also was macht ihr im wirklichen Leben? Seid ihr Schönheitstänzerin und Erotikdarsteller oder arbeitet ihr in einem Fetischklamottenladen oder was macht ihr so?
Also ich schreibe meine Doktorarbeit.
In?
Sitzt die Philosophie.
Ah! Ja, ja, voll sein Thema, alles klar. Ihr könnt gleich loskrangeln.
Worum geht es?
Also willst du nicht wissen?
Doch.
Doch, ernsthaft.
Ja. Du bist ja bei Radio 1,
ja.
Die Leute verstehen das.
Biodiversität, ja? Aus philosophischer Perspektive.
Total spannend und auch normal. Also ja. Zumindest in meiner
Welt. Aber halt mega verkopft, ne? Also
ja, das
ist so das Ding. Und dann, wenn man halt raufen geht, kann man alles mal komplett rauslassen.
Okay, das ist interessant. Dominik, ja. Was machst du so, wenn du nicht gerade trainierst als Playfighter?
Ich bin eigentlich Trainer für gewaltfreie Kommunikation.
Nein, das ist ja wunderbar.
Läuft bei
das
euch.
Das ist schön, okay. Aber jetzt doch, also Menschen, wo man nicht im ersten Moment sagen würde, die machen bestimmt Playfight. Wenn ihr so erzählt, was ihr als Hobby, ist es eigentlich für euch Hobby oder Sport vielleicht mal? Oder Therapieform, was ist es für euch?
Hobby.
Hobby?
Absolut.
Für mich im Grunde auch, ja.
Für dich auch. Wenn ihr also erzählt, was ihr so als Hobby macht, wie reagieren die Leute so im Schnitt?
Erstmal ist es so ein bisschen, was machst du? Ja. Und dann fängst du an, den Leuten zu erzählen, was es ist. Also ich sag nicht, ich verprügel Leute. Ich sag, ich raufe mit Leuten. Und das Beispiel, was ich dann gerne immer bringe, ist zu sagen, ey, das ist wie Kissenschlacht. Im Grunde genommen, was man früher gemacht hat.
Nur ohne Kissen?
Nur ohne Kissen, genau. Halt mit dem anderen.
Ja, okay.
Und das macht einfach total Spaß. Wir lachen total viel. Wir sind ja nicht im Fight Club, ne? Wir sind ja im Play Fight Club.
Da dürftet ihr auch gar nicht drüber reden. Das ist nämlich die erste Regel vom Fight Club.
Ja, und die zweite ist, wir lachen viel. Und dann reden wir trotzdem drüber.
Und jetzt wird mir einiges klar. Dominik, ich habe mir nämlich vorgestellt, also wenn es heißt, es kommt ein Trainer, dann habe ich gedacht, dass du quasi so eine Mannschaft hast, die du trainierst, bei der Playfight-Olympiade zu gewinnen. Aber so ist es nicht. Du bringst Leuten nahe, was es überhaupt heißen kann und wie schön es sein kann, Playfight auszuüben.
Ja, also ich moderiere normalerweise das Aufwärmen an und gestalte so ein bisschen die erste Stunde. Und dann ist das ein völlig freier Raum. Dann sage ich, so, das ist jetzt euer Space, macht mal was draus.
Und wie dieser Space aussieht und wie man seinen Gegenüber, Gegner, Partner miteinander findet, darüber sprechen wir gleich.
Genau, und jetzt können Sie erstmal den Bildern in Ihrem Kopf freien Lauf lassen, bis wir Ihnen dann sagen, was da wirklich Sache ist.
Ja, und das machen Sie am besten bei Bilderbuch mit Baba. Wir sind gerade dabei, uns Playfight erklären zu lassen.
Richtig, und wir haben auch zwei Playfighter und einen Playfight, einer davon ist sogar Playfight-Trainer bei uns im Studio. Das eine ist Silke Lachnet und der andere ist Dominik Mattner. Und wir haben ja gerade eben vor der Musik gesagt, jetzt können Sie mal so den Bildern in Ihrem Kopf freien Lauf lassen. Falls Sie jetzt erst zuschalten, dann müssen wir Sie enttäuschen. Haben Sie nicht 4 Minuten mit einem tollen Kopfkino, denn jetzt wollen wir uns erklären lassen, wie es wirklich abläuft, so ein Playfight.
Du hattest ja gerade schon gesagt, Dominik, bei so einem Event oder Treffen oder keine Ahnung, wie man es nennt, dann machst du die kleine Anmoderation, erklärst ein bisschen die Regeln und gibst den Leuten dann den Platz, das zu tun, was sie möchten. Was passiert da?
Genau, also zuallererst wärmen wir uns mal auf. Das ist das Allerwichtigste, damit das Verletzungsrisiko so gering wie möglich ja. ist.
Okay, das können wir uns vorstellen, aber jetzt sind wir neugierig auf die Regeln.
Dann geht's weiter mit einem spielerischen Einstieg in den Playfight. Da machen wir so Kontaktspiele auch, dass die Leute schon mal miteinander warm werden.
Bring mal ein Beispiel. Was ist ein Kontaktspiel?
Ein Kontaktspiel wäre zum Beispiel Fangen.
Okay. Alles klar. Ja? Gut.
Kenn ich.
So.
Kennt Grundausbildung jeder? Fangen habe ich gemacht in meiner Jugend. Alles klar.
Wann habt ihr das zuletzt gemacht?
Letzte Woche.
Ja.
Kinder.
Wir haben Kinder. Genau, Kinder ist das Stichwort. Also in dem Moment kommen die Leute schon gleich in so einen kindlichen Modus rein und benehmen sich auch wieder wie Kinder und lachen eben dementsprechend viel. Und das ist genau das, was wir dann wollen.
Und jetzt die Regeln.
Die Regeln. Nun, also wenn sie dann alle so ein bisschen miteinander und in sich warm geworden sind, dann gehen wir über zum eigentlichen Playfight.
Ja.
Dabei sitzen alle erstmal in einem Kreis um die Matte drumherum und nur zwei begegnen sich in der Mitte.
Okay.
Man verabredet sich so auf Kommando oder auf Augenkontakt oder man kann auch in die Mitte gehen und jemanden rausdeuten und sagen, mit dir würde ich gerne.
Ah, das heißt also, es ist gar nicht, du gehst gar nicht als Pärchen oder Paarung da zwingend hin, sondern du sitzt einfach da mit 20 Leuten und dann sagst du, Freundchen, jetzt du.
Genau.
Also,
genau. Okay. Ist auch völlig egal, mit wem man dann ja da jetzt zusammenkommt. Weil die dritte Variante, man geht einfach nur in die Mitte, sagt überhaupt nichts und wartet ab, wer dann kommt. Und dann ist man Gegner offen. Also,
dann gibt's schon mal 10 gegen 1?
Nee, das machen wir nicht. Also, ich warte
immer noch auf die Regeln. Also 10 gegen 1 ist offensichtlich eine der Regeln, ist nicht erlaubt.
Ja.
Also einer gegen einen immer.
Einer gegen einen.
Ja. Genau. Und jetzt natürlich irgendwie, was uns alle interessiert, gibt es eine Regel darüber, wie doll man da playfighten darf?
Nein, die gibt's nicht.
Okay.
Es gibt nur ein No-Go. Nämlich das vorsätzliche, willentliche Zufügen von Schmerzen, um sich im Kampf in der Begegnung einen Vorteil zu verschaffen.
Also das heißt, es ist doch etwas anderes als MMA.
Definitiv. Ja,
nicht treten, ja, nicht schlagen.
Keine Schläge, kein Treten, kein an den Haaren reißen oder auch Hebel. Ich sage immer, wer aus dem Kampfsport kommt, kann alles das, was er gelernt hat, gerade mal wieder vergessen.
Jetzt übrigens MMA, Mixed Martial Arts, für die Leute, die ja, manche denken, ja, der hat MDMA nicht richtig ausgesprochen von unseren Hörern, deswegen nur mal kurz erklärt. Also,
das fehlt ja wieder mit Kuscheln,
jetzt,
oder?
Jetzt, wenn du aber sagst, vorsätzlich wehtun, jetzt kann es ja Leute geben, die einfach 200 Kilo wiegen und sich ganz liebevoll auf jemanden legen und ihn platt drücken oder so. Also
haben wir sogar. Also wir haben einen Obelix drin, ja? Und
der ist auch als Kind in den Zaubertrank gefallen?
Exakt das.
Okay.
Und das Tolle daran ist aber, jeder hat ja seine eigene Art, auch seine Kraft zu beherrschen. Mhm. Und du kämpfst manchmal, also ich bin jetzt nicht gerade groß und jetzt auch nicht mega kräftig, aber es macht auch total Spaß, gegen so einen Hünen anzutreten, weil der kontrolliert seine Kraft und du kannst dich mal so komplett auspowern gegen den. Es geht ja nicht ums Gewinnen. Das ist ja das Schöne an der ganzen Geschichte. Es geht um das in den Kontakt kommen miteinander. Es geht darum, mal irgendwie diese ganzen Energien irgendwie freizulassen. Und dieses Gewinnen wird total sekundär bei der ganzen Geschichte.
Also das klingt ja sehr fast... Wenn du es so beschreibst, klingt es wie eine Meditation?
Nee.
Fast, sage ich. Also ich habe noch nichts gehört von, dass man Adrenalin spürt zum Beispiel. Ich habe auch noch nichts davon gehört, dass manche Leute, der Verdacht liegt ja nahe, es gibt ja auch die berühmten Frotteure, die es einfach mögen, sich an anderen zu reiben, weil sie das dann erotisch finden oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass da bei verschiedenen Leuten auch ganz verschiedene Gefühle im Spiel sind.
Also worum es in der Begegnung geht, ist ja völlig den beiden Kontrahenten überlassen.
Ja gut, okay, aber man trifft sich ja auf der Matte vielleicht das erste Mal. Ne? Dann ist es schlecht, wenn der eine ist ein Frotteur und der andere hat Bock, Schmerzen zuzufügen, da wird es eine ziemlich uncoole Runde. Ne?
Das, werden die zwei dann schon merken. Also man kann sich natürlich treffen, um mal auszutesten, wer hier der Stärkere ist. Hahnenkämpfe kann man machen. Mhm. Es kann aber auch einfach um was ganz anderes gehen. Das lasse ich eben offen. Und dann ist es so, dass, wenn es keine vorgegebenen Regeln gibt, dass die Leute ihre eigenen Regeln machen und das selbst füllen müssen. Und da müssen sie improvisieren und sich aufeinander eintunen. Das ist das Interessante daran.
Wenn man jetzt unbedingt mal beim Playfight dabei sein möchte, wie kommt man dahin? Gibt es eine Internetseite, wo man sich nochmal erkundigen kann? Oder?
Ja, es gibt die Internetseite playfight.berlin. Da stehen auch alle Termine drauf.
Und da kann man dann auch Silke Lachnet und Dominik Mattner treffen und mal gucken, was so passiert, wenn man auf die Matte geht und wenn man sich traut. Dankeschön.
Danke für euren Besuch und danke für das wirklich sehr interessante Interview. Ich bin sehr gespannt, ob der ein oder andere Hörerin bei euch aufschlagen wird, um mal mitzumachen.
Ja, gerne.
Danke euch.
Tschüss.
Aufschlagen ist in diesem Zusammenhang ganz, ganz unglücklich gewesen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, die Liebe ist eine feine Sache. Und wenn man jetzt mal nicht so voll bei der Sache ist oder sich die Liebe vielleicht nicht auf Gegenseitigkeit beruht, dann greift man eben nach Lust- und liebessteigernden Substanzen, nach sogenannten Aphrodisiaka. Und wir wollen jetzt mit einem Profi und Selbstausprobierer sprechen, ob die Dinger denn wirklich funktionieren oder vielleicht nur Wunschdenken und Geldschneiderei sind. Meine Damen und Herren, Riesenapplaus für Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer. Magnus, ja, schönen guten Morgen.
Heute aus Bremen.
Guten Morgen, heute aus Bremen.
Das ja, ist, komisch, hört man gar nicht.
Ja, ich hab eine Frage. Es gibt ja so Klassiker unter den Aphrodisiaka, die wir natürlich nur vom Hören sagen können. Sowas wie die spanische Fliege. Was ist denn das eigentlich? Gibt es das überhaupt?
Ja, spanische Fliege gibt es. Also wenn man Aphrodisiaka oder sowas ins Internet eingibt, dann kommen da richtig viele Angebote. Spanische Fliege gibt es interessanterweise als Creme, Paste und als Tropfen, also für die Verortanwendung und auch für die Einnahme.
Was schmeckt am besten nachher?
Naja, ich hab mir einfach mal die Mühe gemacht und nein, ich bin an das Thema einfach mal wissenschaftlich angegangen und habe das Thema Aphrodisiaka in einer medizinischen Studiendatenbank eingegeben.
Okay.
Und das Ergebnis war einigermaßen ernüchternd. Es gibt tatsächlich viele Studien zu dem Thema, aber es gibt fast keine Studien, die zu irgendwelchen wirklich stringenten Ergebnissen kommen. Bei der spanischen Fliege ist es ausdrücklich anders. Das ist eine der ganz, 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 ganz wenigen Ausnahmen. Da wird aber vor der Benutzung gewarnt, weil die lokale Anwendung zu Reizreaktion ist in dem Fall, glaube ich, der echt falsche Ausdruck, aber zu
einer unerwünschten Reizung führt.
Zu unerwünschten Reizungen, zu Juckreiz und zu Brennen und so führt. Yo. Und die orale, also das, Entschuldigung, das Einnehmen als Tropfen oder so, man ist da sehr nah schnell an der Schwelle zur Überdosierung. Und dann haben wir wirklich internistische und kardiologische Probleme. Also spanische Fliege ist wohl irgendwie wirksam, aber nicht nur nicht ohne Risiko, sondern mit sehr, sehr großem Risiko. Es wird sehr ausdrücklich in der Studie vor der Benutzung gewarnt.
Okay, jetzt hast du dich damit wissenschaftlich beschäftigt und wie ich dich kenne, hast du auch das eine oder andere probiert. Hast du bei dir selber bei irgendwas festgestellt und wie fühlt sich das an, verdammt nochmal?
Ja, das könnte dir so passen, dass ich diese Frage jetzt so beantworte.
Ja,
das wäre nett. Nein, ich weiß als Mediziner auch, dass anekdotische Berichte keinerlei wissenschaftlichen Hintergrund haben. Ich verschanze mich da ganz souverän und sauber hinter Studien. Und bei den Studien ist es schlicht und einfach so, wir wissen, dass die altbekannten Mittel, also Spargel und Nashorn und Feigen und Austern vor allen Dingen, dass die wirken. Wir wissen auch, mein persönlicher Favorit sind grüne Gummibärchen bei Männern und rote bei Frauen.
Ja.
Die Wirkung tritt tatsächlich ein, aber eben nur und ausschließlich, wenn ich ganz stark dran glaube. Dann ja. Ansonsten sind diese Dinge bis auf ganz wenige Ausnahmen einfach wirklich Blödsinn. Wenn ich dran glaube und sie wirken, ist es ja gut.
Wenn ich jetzt also von einem Interviewpartner mal, das ist mal so geschehen, gehört habe, dass eine Muskatnuss in Rotwein eingelegt seine Frau mega rattig gemacht hätte, wenn ein guter Freund von mir sagt, er hat meinen ganzen Sommerurlaub lang Tigernüsse gefressen und ist davon spitz geworden wie Nachbars Lumpi, dann ist das alles irgendwie interessant, aber nicht wirklich, zählt nicht zur wissenschaftlichen Evidenz.
Zwei Antworten darauf. Erste Aussage, Muskatnuss in Rotwein. Eine grauenhafte Vorstellung, aber ich glaube...
Hängt vom Wein ab. Mancher wird veredelt.
Ich glaube, der beste Wein wird durch die Muskatnuss. Wie auch immer, ich glaube, dass da das Kerzenlicht eine sehr viel größere Wirkung hatte. Aber bei der Tigernuss, da habe ich wiederum eine Studie gefunden, die ich ganz entzückend fand. Man hat Ratten, also die Ähnlichkeit zwischen Männern und Ratten ist ja jetzt sehr weit hergeholt, aber man hat Ratten mit Tigernüssen gefüttert und die hatten tatsächlich zwei Reaktionen. Erstens, sie kopulierten häufiger und das war ja kein Placebo-Effekt, weil die ja nicht an die Wirkung von Tigernüssen glaubten. Und zweitens, die hatten tatsächlich einen erhöhten Testosteronspiegel. Allerdings, um jetzt wieder etwas Wasser in den Wein zu gießen, die wurden 30 Tage lang mit hohen Mengen von Tigernüssen gefüttert. Wer sich das zumuten will, sollte es tun. Aber ich weiß nicht, wie diese... Doch, ich weiß, wie diese Tigernüsse schmecken. Die kann man nämlich in Spanien als flüssig, als so eine Milch trinken, Erdmandelmilch, Horchata. Und das schmeckt unglaublich gut. Insofern empfehle ich das unabhängig von der sexuellen Wirkung.
Horchata als Ersatz oder vielleicht auch als Unterstützung einer Latte. Wir sprachen über Aphrodisiaka und dass es bestenfalls anekdotische Hinweise gibt, dass das eine oder andere funktioniert. Aber ganz abgesehen von der spanischen Fliege kann man sagen, probieren Sie es ruhig aus. Guten Appetit. Ja. Dankeschön, Magnus Heyer.
Ich glaube übrigens an Brot als Aphrodisiakum und zwar fettes Brot. Das funktioniert immer.
Ah, sag
da
ich,
werden Sie alle
da
rattig.
Da sage ich jein.
Danke, Magnus. Tschüss.
Danke. Ciao.
Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.